Die Schweiz hat Grosses vor. Am Samstag startet auf dem Bürgerstock die Ukraine-Friedenskonferenz. Vertreterinnen und Vertreter von 90 Nationen haben sich angemeldet. Wir widmen uns heute der Frage, hat sich die Schweiz da vielleicht ein bisschen übernommen? Ist das eine Schuhgröße zu gross? Oder können wir uns wirklich etwas von dieser Friedenskonferenz versprechen? Was passiert auf dem Bürgerstock? Was passiert in der Schweiz? Und was passiert vielleicht bald in Europa? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr könnt den Podcast überall dort abonnieren, wo ihr gerne Podcasts hört. Mein Name ist Joëlle Weil und bei mir heute ist der Stefan Bühler, unser Bundeshauskorrespondent. Hallo Stefan.
Hallo Joëlle.
Du hast eigentlich ganz einen persönlichen Bezug zu dieser Geschichte von dieser Ukraine-Friedenskonferenz, die ansteht.
Das kann man so sagen. Ich habe vor allem einen besonderen persönlichen Bezug zum Ort, wo die Geschichte ist losgegangen dieses Jahr, am 15. Januar, nämlich zum Landsitz Lohn. Das ist so ein kleines Schlössli in der Nähe von Bern. Eigentlich sehr klein. Also zu London in einem so Schlossanlage wäre das einfach ein mehr besseres Gartenhaus. Aber für Bern ist es natürlich ein schönes Schlössli. Es ist eine Kampagne, wie man dem sagt. Das ist so aus der Bernburger Zeit, die im Sommer dort leben. Es hat ein kleines Versailles-Gärtchen mit einem Spritzbrunnen. Und es hat eine grosse Geschichte. Und ich bin genau dort nebenan aufgewachsen und habe dort gelernt, Velofahren, weil im Park hat es so einen Weg, wo die müssen vorfahren mit der Limousine, wenn sie zu Besuch kommen, die Staatschefs. Und dort konnte ich tiptop lernen, Velofahren.
Und was hat dieser Ort mit der Ukraine-Friedenskonferenz zu tun?
Ich habe es schon ein bisschen verraten. Am 15. Januar ist dort der Volodymyr Zelensky von der Viola Amherd empfangen worden und von Ignacio Cassis und von Beat Jans, also gerade von drinnen aus unserem Bundesrat. Und dort hat die Viola Amherd gesagt, wir machen eine solche Konferenz.
Wie war das denn damals gewesen? Hat Viola Amherd gesagt, wir machen so eine Konferenz? Oder hat Zelensky sie darum gebeten, so etwas zu machen?
Da müssen wir ein bisschen ausholen. Das hat auch schon letztes Jahr angefangen. Ich habe mal gehört sagen von verschiedenen Quellen, dass Zelensky schon letztes Jahr beim Alain Berset angefragt, wo der ist Bundespräsident gsi. Und dann ist zumindest öffentlich nichts passiert. Aber es hat so für andere Veranstaltungen gegeben, von so Sicherheitsberater an vier Orten. Und letztes Jahr hat plötzlich dort die Schweiz angefangen mitmachen. Erst beim dritten von vier Treffen. Und das vierte Treffen hat sie dann gerade selber gemacht. Ich will nicht allzu fest auf den Sieg gehen, aber es deutet darauf hin, dort ist letztes Jahr irgendetwas angelaufen. Und ich glaube schon, dass vor allem der Zelensky hat viel wollen und er hat eigentlich einen Gipfel wollen. Und vielleicht können wir auf das noch kommen, weil er hat dann am 15. Januar, das hat Frau Amherd selber gesagt, hat er gesagt, er hat gerne einen Ukraine-Gipfel und sie hat dann gesagt, wir machen gerne eine Ukraine-Konferenz.
Jetzt findet ja eine Friedenskonferenz statt auf dem Bürgerstock. Was ist dann der Unterschied zwischen dem Gipfel und einer Konferenz?
Also bei einem Gipfel sind wirklich einfach die Obersten da, Staatschefs, Präsidentinnen. Und bei einer Konferenz ist das ein bisschen offener. Da kann man sagen, es können ja Ministerinnen, Minister kommen. Und im normalen Ablauf so von diplomatischen Prozessen ist eigentlich ein Gipfel der Abschluss von einem Prozess. Also man macht ganz viele Vorbereitungen auf technischer Ebene, Diplomatinnen und Diplomaten reden zusammen, es geht Papier hin und her und nachher kommen alle zusammen und dann gibt es den Gipfel und dann hat man eigentlich die Lösung. Und hier ist es auf eine Art gerade umgekehrt. Man redet jetzt zuerst mal über Frieden, nicht über Raketen, nicht über Munition, nicht über Wiederaufbau, sondern über Frieden und fährt gerade mit einem Gipfel an, eigentlich. Und für die Schweiz, die haben schnell gemerkt, das ist eigentlich ein bisschen zu hoch, wir reden lieber von einer Konferenz mit der Idee, es geht dann noch weiter.
Also das heisst, man entscheidet sich dann, eine Konferenz zu machen, wenn man merkt, Gipfel ist doch ein bisschen Schuhnummer zu gross.
Möglicherweise hat das mitgespielt. Oder vielleicht einfach, weil man weiss, es kann gar nicht sein, dass wir schon Friedensverhandlungen haben jetzt hier, sondern es geht wirklich darum, irgendetwas anzufangen, endlich mal über Frieden zu reden, über Möglichkeiten, wie dass man sich in Richtung Frieden kann bewegen kann.
Wie man sich Richtung Frieden bewegt, da reden wir nachher natürlich nochmal drüber. Aber jetzt kommt an die Friedenskonferenz Vertreterinnen und Vertreter von 90 Nationen. Das ist viel.
Ich bin nicht 100% sicher, aber ich glaube, es ist auch die grösste serige Veranstaltung, die die Schweiz immer seit je hatte. ein Kollege hat noch recherchiert, es hat eine Indochina-Konferenz gegeben in den 50er Jahren. Das Jahr relativ viel und vor allem auch Amerika, Russland so dabei gewesen. Mhm. Aber ich glaube schon, mit den 90, die jetzt da kommen, und die Hälfte davon sind tatsächlich jetzt Präsidentinnen oder Regierungschefs. Das ist eine riesige Organisation und eine riesige Sache. Ja.
Wer sind denn die wichtigsten Vertreterinnen und Vertreter, die wir das Wochenende in der Schweiz willkommen heißen werden?
Ja, das ist immer noch ein bisschen schwierig zu sagen. Also der Volodymyr Zelensky wird sicher da sein, das ist klar. Dann ist Kamala Harris ist angesagt, also die Vizepräsidentin von der USA. Da können wir jetzt darüber reden, ist es super oder hat nicht der Joe Biden müssen kommen? Das hat auch viel zu schreiben gegeben, aber Stand jetzt ist sie sicher eine der prominentesten. Der Olaf Scholz, der Emmanuel Macron. Aus Großbritannien wird es voraussichtlich der Cameron sein. Also wirklich sehr viele, insbesondere aus Europa, sehr, sehr prominente Leute.
Hand aufs Herz, ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie auf dem Bürgerstock gewesen. Ich habe den Ort eigentlich auch gar nicht gekannt, bevor der jetzt so prominent in den Nachrichten war. Stehe ich da alleine da?
Nein, ich war auch noch nie dort gewesen. Es ist, ich muss auch sagen, das Bürgerstock Resort ist nicht in meinem Budget.
Warum hat man sich entschieden, dass dann ausgerechnet auf dem Bürgerstock zu machen?
Ich glaube, in der ersten Phase, wo sie, eben nach dieser Zusage im Januar, hat man zuerst noch überlegt, kann man es im Circle zu Kloten machen, ganz nach beim Flughafen, wo man am wenigsten Logistik hat.
Dort, wo man am Sonntag einkaufen geht.
Ja, das hat man aber schnell verworfen. Genf ist, auch, ist natürlich auch angeschaut worden, aber Genf hat man halt dann auch, hat es einfach viel, viel, viel mehr Leute betroffen als auf dem Bürgerstock. Der Bürgerstock ist ein Hocker und ich glaube, es hat zwei Zufahrtsstrassen, bin ich ganz sicher. Es ist sehr gut zu kontrollieren, weil es ist ja, ich meine, es ist einfach sicherheitstechnisch ist es ein Riesending, oder? Also eben mit 50 hochprominente Leute und viele von denen haben ja sehr, sehr grimmige Finden. Also die Sicherheit ist sicher eine Herausforderung und auf dem Bürgerstock hat man auch das Gefühl gehabt, dort können wir das am besten gewährleisten. Und was man nicht vergessen darf, je nach Wetter, aber es gibt natürlich traumhafte Bilder. Nicht gegen Kloten, aber Bilder vom Bürgerstock sind einfach schöner.
Das würde ich total unterschreiben. Du hast gesagt, wer kommt. Aber es gibt auch solche, die nicht an die Friedenskonferenz kommen. Und das ist vielleicht mindestens so wichtig.
Ja, das ist mindestens so wichtig, das kann man so sagen. Es geht eigentlich um die hohen Vertretungen von Brasilien, China, Indien, Südafrika. Also von den Staaten, die zusammen mit Russland die BRICS-Staaten machen. Das sind Länder, mit sehr, sehr vielen Einwohnenden, mit einer wachsenden Wirtschaft und vor allem mit grossem Einfluss, insbesondere China natürlich. Mhm. Weil China ist eigentlich das Land, das auch noch am meisten Einfluss auf Putin ausüben kann. Und darum hat dort die Schweiz sehr stark um China geworben. Der Ignacio Cassis ist hergereist, hat mit dem Außenminister Kontakt gehabt. Am 15. Januar selber, auch im Landsitzlohn, war der chinesische Premierminister zu Besuch gewesen, wie die Frau Ammer. Also, man hat eigentlich, glaube ich, alles probiert, aber jetzt ist auch gleich vor, ich weiss nicht genau, etwa eine Woche, 10 Tage, hat China offiziell bekannt gegeben, sie werde nicht teilnehmen an diesem Gipfel, aber sie sind gleich froh, dass es die Schweiz mache.
Also, die Verbündeten und guten Freunde von Russland, die sind nicht dabei. Russland selber aber schickt ihren Vertreter in die Schweiz.
Also in der Schweiz ist sicher der russische Botschafter, aber auf der, an der Konferenz ist stand jetzt niemand aus Russland dabei. Russland hat nicht wollen kommen. Das ist zumindest das, was der Ignacio Cassis immer wieder hat gesagt. Mhm. Er hat sich mit dem Sergei Lavrov getroffen in New York am Rand von einer UNO-Versammlung, auch noch im Januar, gerade Ende Januar. Es sei ein längs Gespräch gewesen, habe ich vernommen. Und man hat wirklich probiert, zu schauen, wie könnte Russland sich beteiligen. Aber Lavrov hat dort schon klar gemacht, nein, wir wollen nicht. Und dann hat man es noch auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Leuten bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder probiert. Und sie haben immer Nein gesagt. Und was jetzt diese Woche zuerst mal auch offiziell gesagt wurde, die Ukraine haben aber die Russen auch nicht dabei haben.
Das ist jetzt aber erstaunlich, weil wenn wir über Frieden reden, müssen doch alle beteiligten Parteien müssten ja an einem Tisch sitzen.
Das ist richtig. Und das ist, glaube ich, auch eine Schwierigkeit von dieser Konferenz oder Gipfel eben, dass ich glaube, dass eigentlich die Ukrainer und Zelensky nicht ganz das Gleiche haben wollen, was jetzt die Schweizer daraus hat gemacht.
Nämlich?
Der Zelensky, die haben im Ende 2022 so einen 10-Punkte-Friedensplan bekannt gemacht mit klaren Forderungen, die müssen erfüllt sein, für dass sie wieder Frieden haben. Mhm. Und natürlich ist dort auch dabei der vollständige Rückzug von Russland aus der Ukraine, ein Kriegsgericht, Wiedergutmachung und so weiter. Und in der Schweiz, es ist völlig utopisch, dass die Russen jetzt über das helfen reden. Im Moment sind sie noch in der Ukraine drinnen, sie kämpfen weiter. Also das ist eine Utopie. Und die Schweiz hat sich darum relativ schnell nur auf 3 Punkte von diesem 10-Punkte-Plan beschränkt und gesagt, wir müssen über das reden.
Und die 3 Punkte wären?
Das sind 2 von diesen Punkten, die betreffen eigentlich die ganze Welt. Der erste ist eine nukleare Sicherheit. Da geht es darum, dass der Krieg nicht eskaliert, schon gar nicht in einen Atomkrieg, aber auch nicht, dass es zu Atomunglück kommt, jetzt in der Ukraine. Wir müssen wissen, dort ist das grösste europäische AKW Saporischschja. Das hat, glaube ich, 6 Reaktoren. Und das ist jetzt besetzt von den Russen und ist gelegentlich wird das beschossen. Meines Wissens ist es abgestellt, aber das heisst auch, der Strom, den eigentlich die Leute brauchen rundum, wird nicht geliefert. Und zwar auf beiden Seiten, also sowohl Russland wie die Ukraine. Mhm. Und ein AKW, das beschossen wird, ist einfach extrem etwas Gefährliches. Also niemand wünscht sich das. Vielleicht zu dem noch. Ich war gestern auf der Nationalen Alarmzentrale. Dort wird im Moment täglich mit dem Wetter geschaut, was würde passieren, wenn so ein Atomkraftwerk zerstört würde jetzt in der Ukraine. Wie sind die Wetter, die Windverhältnisse, wie wäre die Schweiz betroffen? Also das ist eine reale Gefahr für ganz viele.
Der zweite Punkt?
Der zweite Punkt, da geht es um das Essen, um Getreide. Auch da müssen wir wissen, die Ukraine macht einen riesigen Anteil von der Weltproduktion von Getreide, Russland seinerseits auch. Und sehr viel von diesem Getreide wird über Frachtschiffe durch das Schwarze Meer in die Weltmärkte gebracht, namentlich auch in afrikanische Staaten, die sehr stark abhängig sind von diesen Lieferungen für die Ernährung ihrer Bevölkerung. Mhm. Und durch den Krieg ist jetzt einerseits die Landwirtschaft natürlich beeinträchtigt in der Ukraine, vermutlich auch in Russland. Das hat dazu geführt, dass das Getreide teurer wurde. Und in armen Staaten ist es natürlich so, dass wenn Getreide teurer wird, spüren, dass die Leute sehr, sehr unmittelbar und sehr stark. Also da geht es tatsächlich einfach um Fragen von Hunger und gesunder Ernährung und ausreichender Ernährung, die davon abhängen, dass man irgendwie sicherstellen kann, dass das Getreide aus diesen 2 wichtigen Getreideproduzenten Staaten in die Welt kommt. Und das ist der 2. wichtige Punkt.
Und der dritte Punkt?
Dann kommen wir zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt, der betrifft einfach die 2 Kriegsparteien. Da geht es um humanitäre Fragen, um einen Austausch von Kriegsgefangenen. Man muss sich vorstellen, dass eigentlich beide ein Interesse haben, dass sie nicht Kriegsgefangene vom Gegner quasi irgendwo müssen durchfuttern, sage ich jetzt mal. Gleichzeitig haben sie einfach gerne die eigenen Leute zurück. Und dann geht es auch noch darum, dass man verschleppte Kinder, von denen gibt es auch viel, wieder zurück zu ihren Familien kann bringen.
Du hast die 3 Punkte rausgenommen, aus einem, wie du gesagt hast, 10-Punkte-Plan. Was sind denn die Punkte, über die man nicht redet? Und warum reden wir nicht darüber?
Also ich habe es vorhin schon so ein bisschen gesagt, oder? Es ist der vollständige Rückzug von Russland. Das kann Russland jeden Tag beschließen. Das darf man einfach nie vergessen. Es ist das einzige Land, wo der Krieg sofort beenden kann, ist Russland. Also die können heute sagen, Rückzug auf die alten Grenzen. Und dann ist der Krieg vorbei. Dann gibt es dann noch Fragen über Reparationen und so weiter. Aber gut, aber das weiss ich nicht. Also im Moment ist es, glaube ich, wirklich aussichtslos, über das zu reden. Und entsprechend Folgepunkte wie Reparationen oder künftige, welche Gebiete sollen woher gehören. Das ist einfach wie noch zu früh.
Böse Zungen behaupten, dass die Schweiz sich ein bisschen übernimmt mit dem Vorhaben von dieser Friedenskonferenz. Wir müssen aber, bevor wir darüber reden, ob sich die Schweiz übernimmt, müssen wir uns die Frage stellen, was würde denn überhaupt eine erfolgreiche Friedenskonferenz auf dem Bürgerstock bedeuten? Woran können wir den Erfolg messen?
Das ist jetzt gleich eine Art wie 2 Fragen, die du hast gestellt. Und ich würde jetzt eigentlich gleich lieber zuerst die erste beantworten. Nämlich, hat sich die Schweiz da ein bisschen überlüpft, ist es vielleicht eine Schuhnummer zu gross für sie? Möglicherweise ist es das. Gleichzeitig muss man sagen, wenn die Anfrage kommt und man Unterstützung spürt, auch von anderen Staaten aus ganz Europa, dann muss man sagen, ja, also wie kann man denn begründen, dass man Nein sagt? Zumal die Schweiz bis jetzt sich ja nicht furchtbar hat engagiert. Also Waffen kann sie nicht liefern wegen der Neutralität. Mhm. Aber auch bei der Wiederaufbauhilfe ist jetzt rein das Finanzielle nicht so eine Sache. Was man hat gemacht, ist die Lugano-Konferenz im 2022, wo es um einen Wiederaufbau ist gegangen. Also hat man auch schon so eine Konferenz organisiert, die ja auch ist weitergegangen. Gestern hat eine weitere so Konferenz in Berlin stattgefunden, die zurückgeht auf die Lugano-Prinzipien. Also das ist, kann man sagen, ja, es war ein mutiger Entscheid vom Bundesrat. Und Frau Amherd ist vielleicht auch ein bisschen vorgeprescht, indem sie sehr schnell hat sehr öffentlich erklärt, dass man das machen will. Mhm. Es hat in Bern schon Leute gegeben, die lieber gehabt, dass man Selenskyj sagt, okay, wir nehmen das in Angriff, aber wir sagen es noch nicht. Und sie ist her und gesagt, wir machen es. Und das hat doch dazu geführt, dass man es auch zu Bern nicht können zerreden und sich nicht zu viel hat müssen. Ja, was wäre ich, wenn? Sondern man hat gesagt, okay, jetzt ist Zampasta aus der Tube, wir bringen es nicht mehr, jetzt einfach all in, wir gehen. So. Und ja, das stehen wir jetzt. Und die Schweiz macht jetzt das an diesem Wochenende. Und jetzt hast du mich noch gefragt, was wäre ein Erfolg?
Was messen wir den Erfolg von dieser Konferenz? Genau.
Ja, wie misst man Erfolg von so einer Konferenz? Es gibt Leute, jetzt natürlich die, das ist zum Teil auch schon ein bisschen wieder Behördenpropaganda, sagen, ja schon, dass es jetzt überhaupt stattfindet, ist ein riesiger Erfolg, alles wunderbar, oder? Man hat schon so viele Kontakte gehabt mit anderen Staaten, die Schweiz hat sich wieder können positionieren für gute Dienste und so. Ist von mir aus gesehen ein bisschen einfach.
Aha.
Es braucht schon noch ein bisschen mehr. Was man kann sagen ist, man hat die drei Punkte, man wird sich darüber unterhalten, wie es weitergehen könnte. Und im besten Fall, und das würde ich wirklich als Erfolg anschauen, ist, wenn man sagen kann, wo findet ein weiterer seriöser Anlass statt, eine weitere Konferenz oder ein Gipfel, wo eben dann Russland, China, Brasilien, Südafrika auch hochrangig, also wirklich mit Präsidentinnen und Präsidenten am Tisch sind. Ich glaube, in diesen Ländern sind alles Präsidenten. Anyway, aber das wär ein Erfolg und ein Misserfolg, wäre es von mir aus gesehen, wenn halt am Schluss einfach die Schweiz sagt, ja, gut, haben wir darüber geredet, einseitige Erklärung, einfach Frau Amherd kann eine Erklärung vorlesen, dass man viele gute Gespräche hatte, dass man wichtige Themen hat aufgebracht, aber niemand weiss, wie es weitergeht, man hat sich auf nichts einigen, das wäre tatsächlich eine Enttäuschung und ja, wobei die Schuldfrage auch noch einmal müsste angeschaut werden. Man kann 90 Staaten auch nicht zu irgendetwas zwingen. Also es braucht halt den guten Willen von sehr vielen Staatschefs und Präsidentinnen.
Wie schaut dann eigentlich die Welt auf den Bürgerstock?
Wir nehmen es schon grösser wahr als die Welt rundum. Das ist ein bisschen üblich bei solchen Sachen. Aber ich gehe davon aus, dass am Wochenende wird es doch eine grosse Beachtung finden. Es sind doch immerhin, etwa 500 Medienschaffende akkreditiert auf dem Bürgerstock.
Ja, und die kommen nicht nur aus der Schweiz.
Oh, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen übernommen. Ich weiss, dass von unserer Redaktion, also CH Media Mantu-Redaktion, haben wir 3 Leute auf dem Bürgerstock. Es kommen weitere dazu vom Fernsehen, ich glaube auch vom Radio und aus dem Lokalen. Aber also wir haben, die 500 kommen tatsächlich aus der ganzen Welt. Es ist in der ganzen Welt darüber geschrieben worden. Es wird schon sehr beachtet werden.
Es sind noch ganz wenige Tage bis zum Samstag. Was passiert denn jetzt, bis die Friedenskonferenz losgeht? Was passiert denn auf dem Bürgerstock?
Also auf dem Bürgerstock selber ist es, glaube ich, jetzt auch recht amazing, kann man so sagen. Und dort hat jetzt jemand das Ruder übernommen, der normalerweise gar nicht dort oben ist.
Nämlich
der Protokollchef vom Aussendepartement. Der heisst Terence Billeter. Mhm. Und das ist ohne Diplomat ausgebildet und so weiter. Also der weiss, der kennt all die Regeln, quasi der Diplomatenknicken, kann der vermutlich in- und auswendig. Und der muss sich jetzt überlegen, okay, welche Suite bekommt Kamala Harris, wo tue ich den Regierungschef vom Fürstentum Liechtenstein her, den Vertreter vom Vatikan und das Gleiche nochmal bei der Tischordnung, oder? Also je nachdem, wenn du dann als Präsidentin irgendwo bist hergereist und jetzt da bist und dann hockst du irgendwo ein bisschen neben aus dem Katzentischli, dann bist du vielleicht ein bisschen verschnupft. Und er muss schauen, dass alle Leute das Gefühl haben, hey, ich werde so gut umsorgt und ich bin so wichtig und ich bin so im Zentrum. Also der hat sehr schwierige und sehr spannende Aufgabe und es wird interessant sein zu sehen, wie es ihm gelingt. Rein einfach diese Sache. Und natürlich läuft parallel dazu immer noch die Rede heisst, diplomatisch, dass eben vielleicht gleich noch jemand kommt aus Südafrika, gleich noch irgendjemand kommt aus China, dass man schon über die Schlusserklärung wird jetzt schon hin und her verhandelt. Am Montag hat es einen Videocall gegeben mit Vertreter aus allen 90 Staaten, die sie schon über das geredet haben. Und haben gesagt, ja, wie machen wir das? Und über Formulierungen wird gestritten. Also da ist man schon voll dran. Und dann am Samstag auf den Sonntag gibt es auch eine Nacht der langen Messer, wie wir es kennen von der Bundesratswahl, wo einfach dann wirklich noch über das letzte Komma und über einen Nebensatz und hier gestritten wird. In der Hoffnung, dass man am Sonntag nicht nur ein schönes Gruppenbild von allen machen kann, bestem Sonnenschein auf dem Bürgerstock, sondern dass man auch so eine Schlusserklärung hat und man kann sagen, hey, es geht weiter, wir haben hier etwas können anfangen, was am Schluss in einen Frieden führt.
Das klingt ein bisschen wie Hochzeit planen, Zeitordnung, damit die Tante nicht mit der Cousine, mit der sie streitet, nebeneinander sitzt. Und was machen wir, wenn der Onkel, der mit allen nicht kann, was machen wir, wenn der auch noch kommt?
Allerdings geht es nur 24 Stunden.
Weißt du denn, wer auf keinen Fall neben wem sitzen möchte oder schlafen möchte?
Ich glaube, der Vertreter aus dem Vatikan wird ein Einzelzimmer.
Danke vielmals, Stefan, bist du da gewesen.
Bitte, gern schön.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, den aktuellen Podcast von CH Media. Mehr Folgen von diesem Podcast oder ein breites Podcast-Angebot findet ihr unter chmedia.ch/podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.